dass du in uns bist, in deinem Geist und dass du mit uns redest und dass du uns segnen willst in unserem Reden und in unserem Handeln und in unserem Miteinander. Und da möchte ich dir so dafür danken. Und dich jetzt bitten, wenn wir dein Wort hören, dass du auch da zu uns sprichst und dass du uns weiterbringst in unserem Glauben und dass du uns stark machst für unser Leben und für unseren Alltag in der kommenden Woche. Du bist es, der uns liebt. Du zeigst uns deine Liebe. Und wir bitten dich, dass du durch uns dann anderen deine Liebe zeigst und sie dann damit auch segnest. Ehre sei dir allein. Amen. Kleider machen Leute. Zunächst einmal verbirgt sich hinter diesem Titel eine Erzählung des Schweizer Dichters Gottfried Keller. Die wurde zum ersten Mal im Jahr 1874 veröffentlicht und war Vorlage für manche Filme, für manche Opern. Die Geschichte handelt von einem Schneidergesellen namens Wenzel Strapinski. Und er hat sich trotz seiner Armut einfach was Gutes zurechtgeschneidert und hat sich schick angezogen. Und da kommt er in so eine fremde Stadt mit namens Goldach und wird dort wegen seines Äußeren für einen polnischen Grafen gehalten. Und in seiner Schüchternheit versäumt er, das sofort aufzuklären und dann gibt sich ja das eine so das andere. Und er hat gedacht, nichts wie weg und versucht zu fliehen. Und da betritt eine junge Dame den Schauplatz. Die Tochter des Amtsrats. Die beiden verlieben sich ineinander, weshalb der Schneider die ihm aufgedrängte Rolle einfach weiterspielt. Er ist jetzt immer noch ein Graf. Und ein verschmähter Nebenbuhler, der sorgt dafür, dass dieser vermeintliche Hochstapler dann entlarvt wird. Auf der Verlobungsfeier kommt es zum Skandal. Strapinski flieht mitten im Winter. Seine Braut hinterher findet ihn dann kurz bevor er friert, stellt ihn zur Rede und als sie davon überzeugt ist, dass seine Liebe wirklich echt ist, hält sie zu ihm, setzt die Heirat durch bei Vater und Verwandtschaft und danach gründet der Schneider mit ihrem Vermögen ein Atelier, bringt es zu Wohlstand und Ansehen und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Schöne Geschichte, denn die hat ein Happy End, ne? Das ist mir ja ganz besonders wichtig. Und jetzt praktisch als Kommentar zu dieser Geschichte lese ich jetzt die Sätze aus dem Brief des Paulus an die weltweite Christenheit. Weil ich finde, die passen wie die Faust aufs Auge zu dieser Geschichte. Ihr werdet noch gleich noch sehen, warum. Ich lese aus Epheser 4 die Verse 17 bis 24. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. So, wieso passen diese Sätze aus dem Epheserbrief jetzt wie die Faust aufs Auge zu dieser anfänglichen Geschichte von dem Schneidergesellen Wenzel Strapinski? Also, wieso passt zu dem, der sich als polnischen Grafen nicht ausgegeben hat, sondern dafür gehalten wurde? Dazu müssen wir uns zunächst mal in Erinnerung rufen, an wen richtet Paulus diese Worte eigentlich? Solche Sätze wie der hier aus dem Epheserbrief oder diese hier, die werden heutzutage gerne im Rahmen von Evangelisationen verwendet. Wenn es darum geht, einem Menschen ohne Jesus zu sagen, was in seinem Leben so alles schief geht oder schief liegt und weshalb er voraussichtlich dann in der Hölle landen wird, ohne natürlich das Wort Hölle zu gebrauchen, das ist ja heute nicht mehr so toll, um im Anschluss daran zu sagen, was zu ändern wäre, wenn er am Ende doch noch in den Himmel kommen möchte. Aber Paulus geht hier nicht um Evangelisation. Diese Sätze, die ich eben gelesen habe, die sind aus dem Brief an die weltweite Christenheit. Wenn wir es also genau nehmen wollen, dann ist es ein Brief an dich und mich. Ganz persönlich. Wenn du Jesus bereits in deinem Leben hast, der Herr über deinem Leben ist, dann ist es ein Brief an dich. Dann sind diese Worte auch an dich gerichtet. Man muss sich das mal so vorstellen. Damals in Ephesus lebten Menschen, die sich für ein Leben mit Jesus entschieden hatten. Und der Apostel Paulus, der lebte in dieser Zeit vor Ort, also in Ephesus. Und zwar über den Zeitraum von 2 Jahren. Und in diesen 2 Jahren trafen sich die Jünger Jesu täglich. Ich wiederhole es, jeden Tag. Täglich. Jeden Tag. Die hatten ja auch was zu arbeiten. Trotzdem, sie trafen sich jeden Tag in einer Schule eines Mannes mit Namen Tyrannus. Denkt ihr da, ja klar, Tyrannei und so, ne, Schule, ja. Aber sie haben sich trotzdem jeden Tag getroffen. Paulus unterrichtet also die Christen in Ephesus, ich zitiere, 2 Jahre lang, so dass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Also Griechen, das ist so ein anderes Wort für die Heiden, der Rest der Welt. Das können wir in Apostelgeschichte 19 nachlesen. Da wird es so geschrieben. Also ich dachte, das ist nicht mal eine sehr intensive und auch umfangreiche Lehreinheit und das mit extrem durchschlagendem Erfolg. Ganz ohne Twitter, Facebook, Instagram, wie die alle heißen, muss man sich mal vorstellen. Binnen 2 Jahren alle Menschen, die auf der Fläche der heutigen Türkei lebten, haben binnen 2 Jahren das Evangelium von Jesus Christus gehört. Wow, das ist klasse. Und alle, ihr wisst ja, wenn in der Schrift alle steht, dann sind es auch alle. Paulus war also vor Ort und alles lief in guten Bahnen. Wenn man jetzt allerdings die Worte liest, mit denen wir uns heute befassen, dann ist wohl in der Zeit seiner Abwesenheit irgendwas passiert. Die Situation hat sich irgendwie verändert. Und da kommt jetzt dieser Schneidergeselle Wenzel Strapinski ins Spiel, also nicht im Epheserbrief, sondern in meinen Gedanken. Der taucht in diesem Städtchen Goldach auf und er wird von den Bewohnern für einen polnischen Grafen gehalten, also für einen Adligen. Sein Äußeres spiegelt demnach etwas wider, was er in seinem Inneren nicht ist. Denn Wenzel ist kein polnischer Graf, er ist ein Schneidergeselle. Der ist einfach nur schick angezogen. Das ist der Punkt. Und ich weiß nicht, wer jetzt diesen Gedankentransfer mitgehen kann, aber vielleicht kommt dem einen oder anderen das Verhalten dieses Schneidergesellen ja doch ein bisschen bekannt vor, wenn er sich in der Welt der Gemeinde Jesu weltweit so ein bisschen umschaut. Oder vielleicht sogar, wenn er sich in der Welt unserer Gemeinde hier am Ort im CEZG ein bisschen umschaut. Oder, ich mach's mal noch ein bisschen näher, vielleicht auch dann, wenn er oder sie morgens in den Spiegel schaut und jemanden begegnet, dessen Leben, ich sag mal bildlich gesprochen, zwar schön geschminkt sein mag, aber hinter der Fassade etwas völlig anderes ist. Er oder sie spielt den anderen Jüngern Jesu einfach etwas anderes vor, als sich im Leben eigentlich abspielt. Und dabei möchte ich zunächst jetzt mal gar nicht so ins Detail gehen. Wir werden uns inhaltlich das gleich noch ein bisschen näher ansehen. Mir geht's dabei auch nicht darum, irgendjemanden zu beschuldigen jetzt oder zu beschämen. Ich halte es mit dem Apostel Paulus mit solchen Worten. Der hat gesagt in Römer 8, Vers 1, finde ich ein Spitzenwort, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und Verdammnis, das kann man auch übersetzen mit negatives Urteil oder mit beschuldigen oder mit schuldig sprechen oder mit bestrafen. Man könnte also so übersetzen, Römer 8, so gibt es nun kein negatives Urteil, kein schuldig sprechen oder bestrafen für die, die an Jesus glauben. Also mein Ziel ist jetzt nicht, jemanden zu beschuldigen oder schuldig zu sprechen, sondern zunächst einfach nur darauf hinzuweisen, dass sowas unter Christen möglich ist. Dass auch Christen rein äußerlich Kleider tragen, die in den schönsten Farben glänzen, sich aber dahinten oder dahinter vieles abspielen mag, was man lieber im Verborgenen hält. Also Süchte oder Ängste oder Ehestreitigkeiten, Unvergebenheit, Groll, Bitterkeit, Geschwätzigkeit, Stolz, Neid, Egoismus, Geiz, Wer das ein bisschen mitgegangen ist, der kann sich vorstellen, da ist noch ganz viel anderes möglich. Welcher Mensch kann denn sagen, dass er perfekt wäre und sich mit diesen Dingen nicht herumschlagen müsste? Das kann ja keiner. Und deshalb wird es auch nicht helfen, mit den Worten des Paulus jetzt so umzugehen, wie in jener netten Geschichte, fand ich, von Johann Peter Hebel, ich weiß nicht, wer sie kennt. Es handelt sich um einen Bauern, der eines Tages den Schullehrer des Ortes auf dem Feld trifft und dann sagt er zu dem, ist es noch euer Ernst, was ihr gestern den Kindern erklärt habt? So dich jemand auf deine rechte Wange schlägt, so halt ihm auch die linke da. Dann sagt der Schullehrer, so steht es im Evangelium. Also haut ihm der Bauer eins auf die Backe und gleich noch die andere dazu, weil er hat ihn schon lange auf dem Kicker. Und indessen reitet so in einiger Entfernung ein Adliger vorbei mit seinem Jäger. Und dann sagt er zu seinem Jäger, du, schau doch mal, was die beiden da miteinander haben. Dann geht der Jäger hin. Und als er so bei den beiden ankommt, da gibt der Schullehrer, der ein starker Mann war, dem Bauern auch zwei Ohrfeigen. Und sagt, es steht geschrieben, mit welcher Maß ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Ein vollgerüttelt und überflüssig Maß wird man in euren Schoß geben. Und zu dem letzten Spruch haut er ihm noch ein halbes Dutzend Ohrfeigen um den Schädel, weil ist ja ein gerütteltes Maß. Und dann kam dieser Josef, dieser Jäger, zurück zu seinem Herrn und sagt, es hat nichts zu bedeuten, gnädiger Herr. Sie legen einander nur die Heilige Schrift aus. Soweit die Geschichte. Also es sind ernste Worte des Paulus, die er an seine Jünger richtet. Aber es stand ihm, und es steht mir auch völlig fern, euch diese Worte so um die Ohren zu hauen, dass der Schädel nur so brummt. Das macht ja gar keinen Sinn. Um dann hinterher vielleicht sogar dazustehen und mit den Schultern zu zucken und zu sagen, ich weiß gar nicht, was Sie haben. Ich habe Ihnen doch nur die Heilige Schrift ausgelegt. Ja, ich möchte die Heilige Schrift auslegen und speziell heute die Verse 17 bis 24 aus dem Epheserbrief Kapitel 4. Aber ich möchte es nach den Worten tun, so im Sinne von Paulus, Römer 2, Vers 4 hat er gesagt, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Also immer werbend und gewinnend bleiben. Und vor diesem Hintergrund schauen wir uns jetzt diese Worte des Paulus an, denn Kleider machen wirklich Leute. Und dazu habe ich den Text in drei Abschnitte aufgeteilt, die in der Regel beim Umkleiden auftreten. Also zunächst mal, klar, in den alten Kleidern. Man befindet sich normalerweise in Kleidern, bevor man neue anziehen kann. Dann gehen wir in die Umkleide. Das ist die Phase, wo man so Kleider betrachtet, wo man anprobiert, wo und wie auch immer. Und das dritte in den neuen Kleidern, das braucht man gar nicht so zu erklären, denn wo alte ausgezogen werden, müssen neue angezogen werden, wenn man nicht nackt durch die Gegend rennen will. Klar. Also wir beginnen dort, wo es auch vermutlich für jeden von euch begonnen hat, in den alten Kleidern. Paulus schreibt dazu, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert, sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Also ich denke, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, was Paulus mit diesen Worten eigentlich bezwecken möchte. Allzu leicht könnte ja auch der Eindruck entstehen, als wollte der Paulus jetzt über diese üblen Heiden erstmal herziehen. Ähnlich wie es der Pharisäer gemacht hat in dem Gleichnis, das Jesus erzählt hat in Lukas 18, ganz großspurig ging ja dieser Pharisäer in den Tempel, geht vorne an den Altar hin und betet für alle hörbar: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner, also wie ich. Wenn wir das Gleichnis bis zum Ende lesen, dann können wir hören, wie Jesus dieses Verhalten des jüdischen Theologen beurteilt. Er sagt, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wir merken also schnell, Paulus kann es bei seinen Worten nicht um das gegangen sein, um was es dem Pharisäer gegangen ist. Ich denke, er möchte auf etwas ganz Wichtiges hinweisen, wobei es ihm in erster Linie um das Alltagsleben der Jünger Jesu ankam. In seiner Beschreibung, da sind mir zwei Dinge aufgefallen, die zu etwas führen, was ziemlich fatal ist, vor allem für die Beziehung eines Jüngers zu seinem Herrn Jesus. Und diese beiden Dinge verbergen sich in diesen Worten: Unwissenheit und Verstockung ihres Herzens. Und das schreibt Paulus an Menschen, die 2 Jahre lang täglich von ihm gelehrt wurden. Damit wollte er vermutlich sagen: Also ihr Lieben, eigentlich solltet ihr es besser wissen. Oder man könnte auch sagen, dass Paulus sie bittet, nicht wieder besseres Wissen zu handeln. Das wird auch dadurch deutlich, dass es hier um Verstockung des Herzens geht. Ein Begriff, bei dem es um Gefühllosigkeit geht, um Verhärtung des Herzens geht. Und das Fatale dabei ist, dass sie durch dieses Verhalten offensichtlich abgestumpft sind. Und in solchen Zusammenhängen, da zitiere ich gerne Worte des weisen König Salomo. Der hat in Prediger 1 folgende Worte geschrieben: Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Ja, es ist nichts Neues unter unserer Sonne, dass sich auch in der Gemeinde Jesu manche Menschen tummeln, die gerne mal 5 gerade sein lassen. Frei nach dem Motto: Aber das tun doch alle. Das tun doch alle. Wer schummelt denn nicht bei der Steuer? In der Ortschaft, also es hält sich doch keiner wirklich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir haben nun mal so einen rauen Umgangston in unserer Gesellschaft, der soll sich nicht so verletzlich geben. Das ist doch nur ein kleiner Punkt in dem Vertrag, im Kleingedruckten. Wer hält sich schon an alles, was da drin steht? Ist doch kein Problem, sich einen Film anzuschauen, in dem lauter Sexszenen drin sind. Macht mir doch nichts aus. Der immer mit seinen geistlichen Disziplinen, beten, Bibel lesen, Bibelverse auswendig lernen, Zeiten mit Gott. Hauptsache ist doch, dass ich mit Jesus lebe. Mich zur Gemeinde halte, jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Man muss es doch nicht übertreiben mit dem, was in der Bibel steht. Das Leben macht doch keinen Spaß, wenn man Gott dauernd gehorsam ist. Damals in Ephesus, beziehungsweise in der ganzen Region, da führte solches Verhalten dazu, dass sie mit der Zeit abstumpften. Das heißt, sie haben nicht mehr wahrgenommen, wie weit sie sich eigentlich schon von dem entfernt hatten, was Jesus für ihr Leben eigentlich für gut befunden hatte. Und was sagt uns das? Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts. So in der Art, denn es ist tatsächlich so, es ist wirklich so. Ohne dass ich jetzt sagen will, hört auf Bibel zu lesen, Bibelverse auswendig zu lernen und so, das ist also nicht so verstanden. Aber es ist tatsächlich so, dass uns viel Bibelwissen nicht weit bringt. Wir können Dutzende von Bibelversen auswendig lernen, auch Hunderte. Wir können vieles über Jesus wissen, was er getan und was er gelehrt hat, die Geschichten alle auswendig erzählen können. Wenn wir es nicht in den Alltag unseres Lebens mitnehmen, ist es wertlos. Darauf weist Paulus uns hier hin. Und nicht umsonst sagt er der Volksmund: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Genau das Gleiche gilt auch für die Worte, die wir in Predigten hören, die wir in der Bibel lesen, die wir uns einprägen. Wie jemand mal gesagt hat, das hat mir so gefallen: Doping im Fußball ist Unsinn. Das Zeug muss in die Spieler. braucht ein bisschen, darum habe ich gedacht, ich warte, ja. Weil man zuerst an den Fußball an sich denkt und nicht an den Ball, ja. Das Wissen muss in Herz und Leben der Jünger, das muss in die Spieler, das muss in die Jünger. Sonst macht's keinen Sinn, sonst stumpfen wir ab, weil wir uns nicht an dem orientieren, was die Schrift sagt, sondern an dem, was in der Gesellschaft üblich ist. Und das geht schneller, als man denkt. Wir sind Kinder unserer Zeit. Wir leben in dieser Gesellschaft und sie prägt uns. Deshalb. Aber wenn wir uns so nach dem richten, was in der Gesellschaft üblich ist, dann ist das fatal. Nicht nur für die Jünger selbst, sondern auch für die Menschen, die ohne Jesus leben müssen. Und deshalb gehen wir jetzt in die Umkleide. Raus aus den Klamotten. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an. Handelt nicht wider besseres Wissen. So halt es für mich durch diesen ganzen Textabschnitt. Und warum nicht? Weil ein Jünger Jesu seinen Herrn Jesus Christus ganz bestimmt nicht so kennengelernt hat. Ja, aber wie hat er ihn dann kennengelernt? Das können wir leider gar nicht pauschal für alle Christen festlegen. Das heißt, wir gehen eine Ebene tiefer. Wenn wir es nicht pauschal für alle festlegen können, dann müssen wir die einzelnen Christen fragen. Es wäre jetzt spannend, so durch die Runde zu gehen. Ich mache es nicht, also keine Sorge, ihr könnt euch entspannen. Und alle fragen, wie hat es denn bei dir begonnen und wie läuft es denn bei dir so mit Jesus und so? Ja? Das gleiche Wort für kennenlernen, das hier im griechischen Urtext verwendet wird, das ist auch in einer Aussage von Jesus zu finden, die manchen von euch sicher bekannt ist. Da sagt er in Matthäus 11, 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt. Kennengelernt, lernt, das ist das Verbindungswort. Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus war ein jüdischer Rabbi, ein theologischer Lehrer. Wisst ihr, was das Joch eines jüdischen Rabbis war? Jeder jüdische Rabbi hatte ein Joch. Was war sein Joch? Das Joch waren die Lehrmeinungen, die er vertreten hat. Das war sein Joch. Wenn wir das Wörtchen Joch hören, dann denken wir an so ein Ochsengespann, das über einen Acker pflügt. Das ist auch ein Joch, also das zwar drauf liegt, aber das ist hier nicht gemeint. Ich denke, ich werde vielleicht mal eine extra Predigt drüber machen. Mal schauen. Wenn Jesus hier sagt, dass wir sein Joch auf uns nehmen sollen, von ihm lernen, dann geht es darum, dass wir seine Lehrmeinungen nicht nur gut finden. Vielleicht sogar akzeptieren. Ja, finde ich ganz gut, was Jesus so sagt. Ist ja auch ganz okay. Hilft ein bisschen. Wer das Joch von Jesus auf sich nimmt, so wie Jesus es sagt, der macht sich all das voll und ganz zu eigen, was Jesus gesagt hat. Der legt sich das, was Jesus gesagt hat, auf seine Schultern. In diesem Wörtchen kennenlernen, da befindet sich dieses Wörtchen lernen. Und es hat vom Wortstamm her den gleichen Ursprung wie Jünger oder Schüler. Wenn Paulus also sagt, ihr habt Christus nicht so kennengelernt, dann sagt er damit nichts anderes als, ihr aber habt nicht so gelernt, mit Jesus zu leben, wie ihr es momentan tut. Das habe ich euch 2 Jahre lang anders gelehrt, anders vorgelebt, sodass ihr ein Leben im Sinne Jesus führen könntet. Ich habe euch in Jüngerschaft unterwiesen und wir haben es gemeinsam eingeübt, mit Jesus im Alltag zu leben. Und jetzt möchte ich einfach nochmal daran erinnern, dass wir es hier nicht mit Worten von Paulus zu tun haben, die er an Menschen richtet, die ohne Jesus leben, sondern er richtet es an Menschen, zu denen er am Ende seines Dienstes sagen konnte, in Apostelgeschichte 20 kann man das nachlesen, als er die Ältesten von Ephesus verabschiedet, da sagt er, ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, und habe Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. Also die wussten Bescheid. Die waren umfänglich darüber informiert, die waren vollständig darin trainiert worden. Nicht nur, wie man als Jünger Jesu in einer extrem heidnischen Welt leben kann, sondern auch darüber, wie man ein Zeugnis für Jesus Christus sein und anderen Menschen helfen kann, auch Jünger Jesu zu werden. Das war eine Ausbildung, die einem die Zunge schnalzen lässt. Und trotzdem haben sie es nicht auf die Kette bekommen. Sind sowas von stecken geblieben. Und was macht Paulus jetzt damit? Ihr seid unmöglich, 2 Jahre lang war ich bei euch. Mensch, da hätte ich die Zeit besser verbringen können, ein bisschen mehr Spaß haben und so. Nein. In seiner väterlichen Art beschreibt Paulus einfach ihren geistlichen Zustand, in dem sie sich gerade befinden. Und dann gibt er ihnen einen väterlichen Rat, ohne ihnen dabei zu drohen, so nach dem Motto, wenn ihr das aber jetzt nicht macht, dann aber. Er sagt, legt euer bisheriges Verhalten ab, legt ein neues an. Ganz einfach. Das alles, obwohl es gar nicht ohne ist. Ja. Denn diese Worte von Paulus, die sind ein Schlag in das Gesicht all derer, die davon ausgehen, Gott macht alles in meinem Leben. Und das habe ich schon unzählige Mal zu hören bekommen. Nein, da muss ich jetzt nichts machen. Der Konflikt, kein Problem. Gott wird das machen. Der wird da Frieden reinbringen. Wirklich? Das habe ich anders verstanden. Ja, unser Vater im Himmel wird sich um alles kümmern, ganz bestimmt. Und das werde ich hier nicht in Abrede stellen. Gott kümmert sich um alles, ganz klar. Um die kleinsten Kleinigkeiten. Wirklich. Aber er wird sich nicht darum kümmern, ohne uns einzubeziehen. Wir sind immer mit dabei. Wer schon Kinder erzogen hat, der hat es vermutlich selbst schon so gemacht. Kinder lernen laufen, wenn man sie die ganze Zeit trägt. Nee, ne? Aber ein bisschen dabei unterstützen ist vielleicht gar nicht so schlecht, damit sie laufen lernen. Ne? Oder werden Kinder überleben? So, man legt das Baby schön in die Wiege und sagt, Edeka, da musst du in die Stadt rein. Die zweite links, da kannst du einkaufen. Da wird es mit dem Überleben nicht so rosig aussehen. Wir müssen ihnen dabei schon helfen. Auch wenn sie unbedingt den Löffel selbst halten wollen und das Essen selbst reinschieben, obwohl sie es sich eher in die Ohren stecken als in den Mund. Unser Vater im Himmel kümmert sich um alle unsere Dinge. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber er wird nichts tun, von dem er erwartet, dass wir es tun können. Paulus sagt hier, legt ab und zieht an. Er sagt nicht, Gott wird für euch. Er sagt, legt ab und zieht an. Das sagt er zu uns, weil wir es können. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht dastehen, oh, ich kann das nicht. Und nein, er sagt es zu uns, weil wir es können. Gott wird es nicht für uns tun, wir müssen es tun, weil wir es können. Hier gibt es keine Automatismen, wie manche das gerne hätten. Ich muss nur beten und Gott wird es dann machen. Natürlich brauchen wir seine Hilfe, wenn es darum geht, schlechte, falsche Gewohnheiten loszuwerden. Natürlich brauchen wir Hilfe, wenn wir in Situationen feststecken, aus denen wir alleine nicht rauskommen. Aber dabei die Hände in den Schoß legen, dann wird es nichts werden. Gott wird uns in allen Dingen zur Seite stehen. Er wird uns in allen Situationen unseres Lebens beistehen. Aber er wird niemals etwas tun, was wir von uns aus tun können. Und deshalb ist es so wichtig, seine Stimme hören zu können. Einzuüben, zu unterscheiden, wann spricht Gott zu mir? Was spricht er zu mir? Wie spricht er zu mir? Damit wir wissen, wann wir gefragt sind, wann wir etwas tun müssen und wann Gott das Ruder übernehmen will. Damit wir nicht versuchen, die Dinge zu tun, die eigentlich nur Gott kann und umgekehrt. In Bezug auf unser Leben als Nachfolger ist auf jeden Fall klar, den Menschen abzulegen und den Neuen anzulegen, das ist auf jeden Fall unsere Sache. Schreibt ja Paulus auch in Römer 12. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt noch kurz an. In den neuen Kleidern. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also eines wissen wir jetzt, das ist unser Part in der Geschichte. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist. Aber wie sieht es aus? Und was muss man dabei ausziehen oder ablegen? Und wie kommt man zu dem, was man anziehen bzw. anlegen soll? Sage ich nicht. Ist viel zu individuell. Das würde der Sache nicht gerecht werden, wenn ich da jetzt versuchen würde, irgendwas dazu sagen. Weil der eine Nachfolger Jesu muss dies ablegen, der andere muss jenes ablegen, je nachdem, wie er so gelagert ist, was seine Persönlichkeit ist, was sein Charakter ist. Und da wären die Lösungsvorschläge mindestens so viele, wie Leute hier drin sitzen, wenn nicht noch viele, viele mehr. Aber ich hätte zum Schluss noch drei Bibelstellen. Und die könnten uns eine Richtung vorgeben, in die man sich bewegen könnte. Wir werden von Paulus aufgefordert, den Menschen anzuziehen, der nach Gott geschaffen ist. Und das hat mich erinnert an das Bibelwort aus 1. Mose 1, 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und ich finde es sehr spannend, dass der Apostel Johannes am Ende der Bibel auf dieses Thema wieder zu sprechen kommt. In 1. Johannes 4, 17 ist zu lesen, denn wie er, also Jesus, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Wir fangen als Ebenbild Gottes an und die Schrift hört mit dem Ebenbild Gottes an. Wie so eine Klammer bildet sich das oder schließt sich das um die ganze Bibel. Du bist als Ebenbild Gottes geschaffen, um in der Welt zu leben. Also wenn du wissen möchtest, was für Kleidung du bildlich gesprochen anziehen solltest, dann könnte ganz viel Licht ins Dunkel kommen, wenn du die Bibel daraufhin studierst, wer war eigentlich Jesus? Wie hat er gelebt? Welche Wesensarten Gottes haben sich in seinem Leben gezeigt und was könnte das für mein Leben bedeuten? Für mich. Und darüber mit Gott im Gespräch bleiben. Es ist spannend, was man da alles so zu hören bekommt. Und dann noch die dritte Bibelstelle, die sich auch als Hilfe in dieser Frage erweisen könnte. Und zwar sind das Worte aus einem Psalm über das menschliche Dasein. David, der König David schreibt im Psalm 139, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Also auch wenn du keine große Leseratte bist, denke ich, dass es doch ziemlich spannend wäre, dieses Buch in die Finger zu bekommen. Darin zu studieren. Bevor du auf die Erde gekommen bist, hatte Gott schon viel nachgedacht über dein Leben. Und er hat es in ein Buch geschrieben. Das Problem ist, das steht in der göttlichen Bibliothek. Und du kannst es natürlich nicht einfach so in die übernatürliche Welt spazieren, Richtung göttliche Bibliothek, dir das Buch ausleihen und es lesen. Klar. Aber vielleicht kannst du mal so ein paar Gespräche führen mit dem göttlichen Bibliothekar. Kennt ihr den? Das ist der Heilige Geist. Norbert hat es gewusst, oder? Bittet ihn doch darum, Heiliger Geist, da ist ein Buch. Du weißt es besser als ich. Du weißt, wo es steht. Lies mir doch mal was daraus vor. Was dir wichtig ist, jetzt, für mein Leben, von dem, was du dir für mein Leben gedacht hast. Und dann hör zu. Schreib auf, was dir dann kommt. Der Geist Gottes wird dir dabei helfen. Also, ihn fragen. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das könnte deinem Leben einen völlig neuen Drive geben. Davon bin ich überzeugt. Wie du den neuen Menschen anziehen möchtest, das überlasse ich dir wieder mal. Wichtig ist, dass du es tust. Denn damit beugst du in jedem Fall dem vor, was diesem Schneidergesellen passiert ist. Die Leute hielten ihn für einen anderen, der er wirklich war. Ja, Kleider machen Leute. Und darum lasst uns keine falschen Kleider tragen, sondern die richtigen, damit wir etwas sein können zum Lob seiner Herrlichkeit. So schreibt es Paulus ja ganz am Anfang vom Epheserbrief. Und was könnte es denn für einen anderen Sinn für unser Leben geben als diesen? Etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen.